liebe Leserinnen, liebe Leser und jetzt natürlich auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem ersten Podcast auf wrestlingcorner.de. Mein Name ist Vincent Hummel, ich bin Autor dieser Newsseite und heute steht unser erster Podcast an mit mir als Moderator und auch heute nur in alleiniger Funktion. Falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann meldet euch gerne über das Kontaktformular an uns und schreibt uns gerne, wann ihr dabei sein wollt. Wie immer besteht da wirklich eine herzliche Einladung. Ja, heute haben wir einige Themen zu besprechen oder die ich gerne mit euch besprechen würde. Und da habe ich ja schon in meiner Vorschau einen Einblick gegeben und diese Themen, die werden heute, wie gesagt, erstmal in diesem Podcast behandelt. Dazu werde ich meine eigene Meinung erstmal kundtun und ihr könnt natürlich dann im nächsten Podcast gerne auch nochmal dazu Stellung beziehen, wenn da von eurer Seite Kritik kommt oder wir können dann auch gerne andere Themen behandeln. Heute soll es erstmal um folgende Themen gehen, und zwar ist das der Ausbruch von Covid-19 bei New Japan Pro Wrestling, die Rückkehr von WWE zum Normalprogramm und der Frage, sind Heavyweight-Titel denn immer noch mehr wert als Midcard-Titel? Und als letztes natürlich das ganz große Thema, die überraschende Entlassungswelle bei WWE. Das sind heute unsere Themen und starten möchte ich mit einem Thema, das so ein bisschen sich über diesen ganzen Monat Mai gezogen hat, und das war dieser Ausbruch von Covid-19 bei New Japan Pro Wrestling. Der japanische Marktführer, ja, hat Anfang Mai, das war der 4. Mai, gemeldet, dass zwei Wrestler sich mit dem Coronavirus infiziert hätten und das Ganze unter Kontrolle wäre. Zumindest, soweit so gut, war erstmal nur zwei Leute betroffen. Aber dann kamen natürlich weitere Infektionen mit dazu. Ich meine, man hatte auch Kontakt, es war klar, dass es vielleicht nicht bei diesen zwei bleibt und wurden aus zwei gleich neun. Klar, da war auch noch der Staff mit dabei, also es waren sieben Wrestler und zwei Staff-Mitglieder und diese hatten sich infiziert. Und New Japan Pro Wrestling hat dabei die Namen erstmal zurückgehalten. Erstmal zum Schutz der Wrestler und dann natürlich auch, um nicht unnötig eine Debatte oder Diskussion aufzuheizen. Das ist erstmal lobenswert, aber dann gibt es natürlich die gut recherchierten US-Medien, die dann auch irgendwann Namen nannten, die sich infiziert hätten können. Und das waren diese Wrestler, die beim Wrestling Dontaku Tag 2 Event nicht angetreten sind. Und die konnte man recht schnell finden, denn es war zum Beispiel, oder es fehlte das IWGP Junior Heavyweight Championship Match von Champion El Desperado gegen Herausforderer Yo. Das hat komplett gefehlt und deswegen war da natürlich klar, dass da irgendwas sein kann. Dann hat jemand gefehlt wie Kazuchika Okada, ein ehemaliger Weltmeister und eigentlich bei so einem Event immer dabei. Und sowas wirft dann natürlich auch Fragen auf. Und deswegen haben sich diese Wrestler dann auch bereit erklärt, über ihre Infektion zu reden und diese öffentlich zu machen. Das kam dann erst viel, viel später raus, aber man hat sich eben dafür entschieden. Und das ist genau das, worüber diese Diskussion jetzt gehen sollte, denn verheimlichen bringt erstmal da nichts. Denn New Japan Pro Wrestling hat gewusst, dass diese Leute auf der Card fehlen und dass man sich diese, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, auch ja, benennen kann. Und deswegen hat auch der Wrestling Observer dann diese Namen genannt und bis jetzt haben sich drei Wrestler zu Wort gemeldet und diese Infektion bestätigt. Darunter war einer gewesen, den man jetzt nicht unter den potenziellen Namen hatte, aber das natürlich auch irgendwo klar war, weil er gefehlt hat. Das war Taichi, der war der Erste, der die Corona-Infektion öffentlich bekannt gab. Er war bei dem Tourbeginn an Tag 2 von Road to Wrestle Grand Slam per Video zugeschaltet und hat über seine Infektion geredet, hat gesagt, dass er nur leichte Symptomatik verspürt hätte und dass er jetzt auf dem Weg der Besserung sei. Das war so seine Ansprache gewesen und darauf folgte dann ein großer Name und das war Kazuchika Okada, der auch an Corona erkrankt ist. Und er hatte dann eine viel, viel schlimmere Symptomatik als Taichi. Er verlor zum Beispiel auch seinen Geruchssinn, hatte hohes Fieber und ist jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung. Da kam ja heute dann auch noch die Nachricht dazu, dass er bei einem Event an Tag 3 sogar wieder erschienen ist. Also er ist auch wieder genesen. Es war ja jetzt auch genug Zeit. Es war ja Anfang Mai, wo diese Infektionen bekannt wurden. Aber es ist für mich natürlich da auch ein großes Signal, was die Wrestler da senden. Und dahingehend bin ich dann auch froh, wenn diese Wrestler sich öffentlich dazu bekennen. Denn es zeigt einfach, dass diese Spitzenathleten, was Wrestler ja auch sind und was Kazuchika Okada und Taichi und auch jetzt El Desperado, der als Dritter übrigens seine Infektion bestätigt hat, das sind ja Spitzenathleten und selbst diese. Selbst Wrestler und auch ja, fitte Menschen, ja, können auf dieses Virus sehr, sehr stark ansprechen und sehr, sehr starke Symptomatik entwickeln. Und das zeigt einfach auch, wie tückisch dieses Virus auch ist. Und El Desperado zum Beispiel hat dann gesagt, dass es eine der schlimmsten Krankheiten war, die er je gehabt hätte. Und das zeigt auch wiederum, wie schwerwiegend auch es sein kann. El Desperado hatte ungefähr dieselbe Symptomatik wie Okada gehabt. Da haben wir persönlich von Wrestling Corner jetzt keinen Beitrag noch dazu geschrieben, weil wir das eben heute hier in diesem Podcast behandeln. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass von diesen 7 Wrestlern auch noch einige nachziehen werden, einfach auch durch den Aspekt, weil man ein Match gehabt hätte bei Wrestling Tondaku Tag 2 und eben gefehlt hat. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt haben sich erstmal diese 3 Wrestler zu Wort gemeldet und das ist ein gutes Zeichen aus diesem Grund, weil man eben sieht, wie tückisch das Virus auch bei Wrestlern und bei fitten Menschen sein kann. Ich denke mal, dass so eine Personalie wie Minoru Suzuki, der ja auch unter den potenziellen Infizierten sein könnte, dass er da das ganze Thema ruhen lässt, dass er zum Beispiel da jetzt keine Infektion bestätigen wird, wenn er es jetzt zum Beispiel hätte. Man weiß es ja, wie gesagt, noch nicht, aber er wäre da wahrscheinlich kein Kandidat, der es veröffentlichen wird. Einfach auch, weil bei Wrestling Dontaku Tag 2 Suzuki nicht in einer Rolle gewesen ist, die jetzt wichtig gewesen wäre, also dass er in einem wichtigen Championship-Match gewesen wäre oder dergleichen. Also das war er nicht. Also ich denke mal, dass diese Personal jetzt erstmal nicht kommen wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Jo vielleicht noch seine Corona-Infektion bestätigen wird, weil er ja auch Kontakt hatte zu den anderen Wrestlern. Das könnte vielleicht noch kommen, aber das wird man ja noch sehen. Und für New Japan Pro Wrestling hat sich ja alles trotz allem gut entwickelt. Man hat ja bekannt gegeben Mitte Mai, dass man Ende Mai, also jetzt, die Tour wieder starten wird, auch ohne den Wrestlern, die vielleicht jetzt noch krank sind und noch eine hohe Viruslast aufweisen. Die dürfen dann zum Beispiel nicht antreten, aber Okada war ja jetzt schon wieder anwesend gewesen. Taichi war nur per Video zugeschaltet, aber es hat jetzt im Grunde genommen nicht viel von der Tour weggenommen. Man hat 2 Events in Yokohama gestrichen, aber es hat jetzt nicht den ganz großen ausschlaggebenden Punkt gegeben, wo die Company gesagt hat, dass uns da, dass da was weggefallen wäre. Und deshalb bin ich da trotzdem froh, dass das alles so gut ausgegangen ist, dass New Japan jetzt wieder allmählich in den Normalbetrieb wieder zurückkehrt. Die Ergebnisse oder auch, ich sag mal, die Matchcard sind jetzt nicht unbedingt anders. Natürlich fehlen einige Wrestler auf der Card, aber das kann man ja gut kompensieren. Zum Beispiel hat man bei New Japan ja immer diese 8-Man-Tag-Team-Matches sehr oft vertreten in der Matchcard. Und gerade weil jetzt so viele Wrestler fehlen, hat man jetzt vermehrt nur Tag-Team-Matches, also mit 4 Leuten nur stattfinden lassen. Das geht natürlich auch gut. Also das kann New Japan eigentlich ganz gut kompensieren. Gut, das zu dem ersten Thema. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema in unserem Podcast und das ist die Rückkehr von der WWE zum Normalprogramm. Und Normalprogramm ist bei der WWE natürlich auch immer die WWE Live-Tour zu veranstalten. Das ist eine Tour, die meistens nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, wo sich Leute Tickets für 70 Euro anfangs aufsteigend holen können und einen sehr unterhaltungsreichen Abend genießen können. Ja, diese Live-Tour ist ja durch Corona jetzt immer weggefallen. Man hat zwar bei der WWE die finanziellen Mittel gehabt, durch den Thunderdome gut zu kompensieren und dann virtuelle Fans zuzuschalten, aber man hat es ja auch schon gemerkt bei WrestleMania 37, wo die Zuschauer schon zugelassen waren, 25.000, dass es gut klappt und bis jetzt ist ja noch keine News zutage getreten, wo dieses Event WrestleMania 37 als Superspreader-Event betitelt worden wäre. Also ich glaube, dass das dahingehend nicht ausschlaggebend war für eine Herdeninfektion, zumal es ja auch so ist, dass in den USA schon sehr, sehr viele Leute, über die Hälfte fast schon geimpft ist und es hat einmal mehr bewiesen, dass die WWE es sich langsam leisten kann, auch wieder Zuschauer zurückkehren zu lassen. Ich meine, Triple H hat jetzt zu der Live-Tour auch gesagt, dass endlich wieder Zuschauer mit dazukommen können. Und mal ehrlich, was ist eine Live-Tour ohne Zuschauer? Da kann man die dann auch wirklich absagen, weil es wirklich für die Zuschauer, rein für die Zuschauer ist. Und das gibt auch Hoffnung, dass es bald wieder vielleicht in Deutschland sogar beginnt. Und ja, das ist für uns eine große Vorfreude, aber für die WWE natürlich auch eine Sache, das bedeutet, dass ein strenges Hygienekonzept her muss. Denn nicht immer oder überall ist es ja auch anders. Wie bei uns in den verschiedenen Bundesländern ist es auch in den verschiedenen Staaten von Amerika von dem Ausbruch geschehen und vor allen Dingen auch vom Hygienekonzept immer anders. Und deswegen muss die WWE sich da natürlich auch irgendwo und überall immer anpassen. Also es ist eine sehr organisatorische Schwierigkeit, sich da überall zurechtzufinden. Aber dafür hat die WWE ja genug kluge Köpfe, um da ein Konzept zu erarbeiten. Und ich denke mal, dass auch jetzt nicht die WWE mit der Tür ins Haus fallen wird und sofort ausverkaufte Hallen wieder uns zeigen wird. Ich denke aber trotzdem, dass die Tickets schnell ausverkauft sein werden. Und was das Thema so interessant macht für mich, ist der Aspekt, dass es eben auch ein Modellprojekt sein kann. Ich meine, viele von euch kennen ja bestimmt Modellregionen. Das war in den letzten Monaten in Deutschland Thema gewesen, wenn hohe Inzidenzen in einer Stadt oder also in einer Kommune auftreten, dann wird so oder kann so eine Region eben eine Modellregion werden, wo ausprobiert wird, wie das Ausbruchgeschehen bei hoher Inzidenz ja ist, wenn man zum Beispiel die Gastronomie außen, innen oder zum Beispiel auch Freizeitveranstaltungen wieder öffnet oder die Kultur, was auch ein großes Thema ist. Und genau so glaube ich, dass das dann auch hier im Wrestling sein kann. Ich denke, dass da die WWE ein Modellprojekt zeigt, ob es wieder gehen kann, dass Zuschauer zu Wrestling-Events zugelassen werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich keinerlei Infektionen gibt oder zumindest, sage ich mal, so wenige, dass es jetzt nicht wieder eine, ja, sage ich mal, in der Sinne, in diesem Kreise pandemische Situation wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da andere Indie-Ligen nachziehen werden. Und wenn sich das bewährt, dass dann auch dort wieder Zuschauer zugelassen werden. Und da kann man sich am Marktführer dann auch mal ein Beispiel nehmen und finde, und das finde ich zum Beispiel auch sehr gut von WWE, dass man sagt, man probiert es auch für die anderen aus. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel bei Ring of Honor oder bei WXW, bei GWF wieder Zuschauer zugelassen werden. Natürlich immer alles im Rahmen und natürlich auch nicht in kompletter Auslastung. Aber es ist ein Modellprojekt für mich und ich finde es toll, dass sowas mittlerweile wieder möglich ist. Und wir in Deutschland haben ja mittlerweile auch über 40% Erstgeimpfte. Also da kann man dann auch unter Berücksichtigung der 3Gs geimpft, genesen oder getestet dann auch wieder Zuschauer zulassen. Und dann haben wir vielleicht schon im Jahr 2022 wieder einen vollen Wrestling-Kalender mit Events und Zuschauern. Das vielleicht auch nochmal dazu. Das hätte ich jetzt gerne mit euch diskutiert, wie ihr dazu steht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, auf Social Media oder uns auch gerne übers Kontaktformular. Wie gesagt, wenn wir hier oder wenn ich jetzt hier über die Themen rede, dann könnt ihr gerne auch dazu euch beteiligen, jetzt in den Kommentaren oder wie gesagt schon übers Kontaktformular. Das war das zweite Thema. Jetzt kommen wir mal gleich zum dritten Thema. Und das ist die Frage, die ich indirekt auch schon in meiner Kolumne gestellt habe. Sind Heavyweight-Titel immer noch mehr wert als Midcard-Titel? Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja schon in meiner Kolumne gelesen. Da habe ich ja den Vergleich wieder mal gezogen zwischen New Japan Pro Wrestling aus Japan und der WWE aus Nordamerika und habe dabei die beiden größten Titel genommen. Natürlich jetzt bei New Japan ist ein neuer Titel eingeführt worden. Ich nehme jetzt da trotzdem den älteren, den IWGP Heavyweight Championship und bei der WWE habe ich den WWE Championship genommen. Beides sind die Weltmeistertitel, die die Main Event Wrestler auch erringen können. Und da habe ich ja gesagt, dass es ab den 80ern auf der Seite von New Japan Pro Wrestling weniger Titelwechsel gab als bei der WWE. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, dass wenn Titel öfter wechseln, solche Weltmeistertitel, ob sie dann nicht ihr Prestige verlieren. Und es ist ja gang und gäbe in der Midcard, dass Titel auch mal öfters wechseln dürfen. Das sieht man ja zum Beispiel in Japan beim Never Open Weight Titel und in Amerika an dem United States Champion Titel der WWE. Da finde ich das völlig legitim und ist auch richtig gut und das macht, bringt auch Freude. Aber wenn sich das gleichzeitig dann auch auf dem Boden des Main Events ausbreitet, dass man so schnelle Titelwechsel hat und dass man dann innerhalb von kürzester Zeit mehrere Weltmeister hat, ob sich das nicht auch auf das Prestige des Titels auswirkt. Was klar ist, oder was zumindest für mich klar ist, ist, dass das Prestige auch vom Wrestler verloren geht. Wenn wir uns mal als Beispiel John Cena nehmen, der ja 16-facher World Champion ist, da war natürlich auch noch der World Heavyweight Champion Titel mit dabei, aber wenn wir ihn als Beispiel nehmen, dann kann man sagen, dass das schon eine Menge ist und dass er auch schon sehr viel erreicht hat. Aber man muss auch immer sehen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Mark, aber das ist mir auch in dem Sinne recht, dass man sagen muss, er hat 16 Mal den Welttitel gewonnen, er hat ihn aber auch 16 Mal verloren. Und das schmälert zumindest für mich irgendwo dann auch das Prestige eines Wrestlers. Denn wenn man jetzt sich in Japan mal anguckt, da war die meiste Titelregentschaft 8 Mal und das war Hiroshi Tanahashi, der hat zuletzt auch nochmal den Titel gewinnen dürfen, aber man ist da nie zweistellig geworden. Und bei der WWE gibt es ja sehr, sehr viele Wrestler, die da zweistellig geworden sind, wenn man nochmal Namen nennt wie Randy Orton oder Triple H. Und das waren genau diese Leute, die dann Anfang der 2000er waren, wo der Titel dann hin und her gewechselt ist in Abständen von 1 bis 2 Monaten, beziehungsweise sogar nur Wochen oder vielleicht sogar nur Tage. Das hat man natürlich bei der WWE nicht immer so gehabt. Man hat Anfang der 60er, 70er dann, also bevor überhaupt in Japan der Heavyweight-Titel eingeführt wurde, hat man lange Titelregentschaften gehabt, wie zum Beispiel mit Bruno Sammartino mit fast 8 Jahren. Aber das hat sich dann im Laufe der Jahre, hat sich das dann ein bisschen verändert. Und ich will mal sagen, dass bestimmt die WWE ja immer noch, glaube ich, trotz allem hinter Japan wäre, also weniger Titelwechsel gehabt hätte, wenn das nicht so oft zwischen diesen drei Persönlichkeiten passiert wäre. Aber das ist für jeden, jeder hat da eine andere Meinung. Für mich wäre es einfach schön, wenn man es anders macht, dass man die Heavyweight-Titel länger einem Besitzer zuspricht. Das war in Japan schon immer so, dass man Titelregentschaften von 200 bis 300 Tagen hatte. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gab auch natürlich viele Verletzungen, wo er dann vakant war. Aber man hat viele Titelregentschaften gehabt, die sich auch bewährt haben mit 200 bis 300 Tagen. Natürlich kann man es auch übertreiben. Das war nicht zuletzt mit Kazuchika Okada, der dann auch mal sehr, sehr lange Champion war und dann erst von Kenny Omega entthront wurde. Das finde ich dann auch persönlich dann wieder zu lange. Das muss dann auch nicht sein. Das kann man mal einbauen. Es war ja auch jetzt nicht gang und gäbe bei New Japan, dass das bei jedem Wrestler so war. Ich meine, Okada ist eine ganz besondere Personalie, deswegen ist das schon auch in Ordnung. Aber man muss auch da die WWE jetzt loben. Das hat sich jetzt nicht mehr so entwickelt wie früher. Also man ist jetzt trotzdem wieder ein bisschen, hat einen Gang zurückgeschaltet. Also wenn wir jetzt vom WWE Championship mal absehen und den Universal Championship nehmen, da gab es dann doch recht lange Titelregentschaften. Also wenn man sich da mal anguckt, abseits von Goldberg, der nur kurz Champion war, hat man da doch längere Regentschaften gehabt. Also da muss man einfach auch mal einen Wrestler nennen, das war Brock Lesnar, ob man ihn mag oder nicht, aber mit ihm hat WWE eigentlich alles richtig gemacht. Man hat ihn so präsentiert, wie es sich gehört für einen Weltmeister, und er hat auch die Titel relativ lange immer gehalten. Und allgemein hat man auch mit Kevin Owens eine solide Periode gehabt, und deswegen bin ich da überhaupt nicht in der Kritik für den Universal Champion Titel. Man macht jetzt auch mittlerweile wieder beim WWE Championship mit Drew McIntyre, auch natürlich auch ein bisschen spät für The Chosen One, aber das ist ein anderes Thema, oder jetzt auch mit Roman Reigns. Und da muss man einfach auch abseits der Sympathien für einen Wrestler anerkennen, dass das jetzt die WWE wieder besser macht. Aber natürlich hat man wieder Wrestler im Fokus, die natürlich diese ja, vielen Titelwechsel vor sich haben. Ich meine, mit Roman Reigns ist man mittlerweile auch schon in kürzester Zeit mit drei Weltmeistertiteln auch sehr schnell gewesen. Die Personalie Seth Rollins war immer noch ein Sonderstatus. Da hat man mit dem Zusammenschluss aus World Heavyweight Championship und WWE Championship eine lange Titelregentschaft gehabt. Aber alles in allem kriegt man natürlich trotzdem immer da so Kandidaten, die sich dann irgendwo auch, das ist nur meine Meinung, wieder viele Titel ansammeln werden bei denen. Also das ist nicht gesichert gesagt, dass es jetzt wieder anders wird. Und ich muss dazu nur sagen, ich hätte es gerne, wenn diese Titel nicht so schnell wechseln. Natürlich kann man immer mal so eine kleine Überraschung einbauen und so einen schnellen Titelwechsel einleiten, aber es sollte eben nicht so deutlich werden, wie es bei der WWE Anfang der 2000er bis 2010er Jahre war. Ja, dann bei New Japan Pro Wrestling war ja jetzt der IWGP World Heavyweight Titel eingeführt worden. Das war ein Zusammenschluss aus Heavyweight und Intercontinental Championship. Den hatte zuletzt Will Ospreay, der fällt jetzt verletzungsbedingt aus, und jetzt hat man den 5 Monate, also im Januar wurde der Titel eingeführt, und hat jetzt schon 3 Titelwechsel. Das ist für den Anfang eine ganze Menge, und da war mein Appell an die japanische Liga, dass das bitte nicht so weitergehen sollte. Also ich finde, oder ich bin persönlich davon überzeugt, dass Will Ospreay den Titel länger gehalten hätte, und dass das jetzt natürlich durch die Verletzung, die natürlich kein Work ist, ja leider ins Wasser gefallen ist. Aber ich glaube, dass man jetzt einen Weltmeister finden sollte, der trotzdem länger wieder Champion bleibt. Es bringt nichts, einen neuen Titel einzuführen und dann nur kurze Regentschaften am Anfang zu lassen, denn dann macht man alles verkehrt, und dann macht man auch was nach, was man selber oder was selber in der Philosophie eigentlich nicht sein sollte. Und deswegen ist da mein dringender Appell, dass dann trotzdem sich da kein Beispiel genommen werden sollte an der WWE, sondern dass man jetzt, wenn man schon so einen prestigereichen Titel wie einen World Heavyweight Championship, der sich ja nochmal prestigeträchtiger, ehrwürdiger anhört als ein nur Heavyweight-Titel, ja, weil da auch das Wort Welt mit drin steckt, da sollte man dann trotzdem aufpassen, dass die Leute, dass die Weltmeister auch berüchtigte Weltmeister sind. Und wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer. Man kann das jetzt auch verstehen, dass da viel Verletzungspech am Anfang mit dabei war. Aber jetzt sollte ein passender Kandidat doch gefunden werden. Das zu diesem Thema, und jetzt kommen wir zum wohl größten Thema und zum wohl größten Schocker auch noch im Mai, neben dem Covid-19-Ausbruch in Japan. Die überraschende Entlassungswelle bei WWE. Ich denke, ihr wisst schon, um welche Leute es sich handelt. Für uns Deutsche natürlich ganz tragisch mit Alexander Wolf. FKA Axel Tischer, dass er die WWE verlassen muss. Ich will da gar nicht so sehr auf die persönlichen Emotionen der Wrestler oder Wrestlerinnen eingehen, sondern das sollte eigentlich jetzt von meiner Seite her ein bisschen allgemein gehalten werden. Man hat es wieder sozusagen bei WWE getan. Man hat sich dazu entschieden, einige Wrestler zu entlassen. Und in letzter Zeit ist natürlich dann auch vieles passiert. Man hat auch noch einen Raw-Kommentator entlassen, dazu aber vielleicht erstmal am Ende ein bisschen mehr. Jetzt soll es erstmal um die Wrestler gehen, die da entlassen wurden. Und es waren ja am Anfang wieder mal nur wenige gewesen und das hat sich dann wieder ein bisschen angehäuft. Es wurden 6 Wrestler und 2 Ringrichter am Anfang, um mal bekannte Namen zu nennen, war das einmal Vanessa Bourne und der Ringrichter oder der bekannte Ringrichter Drake Woods. Das waren Namen, die man kennt bei WWE und die jetzt entlassen wurden. Andere waren eher Talente im WWE Performance Center, die man entlassen hat, für die man keine Verwendung findet und die man jetzt ja gehen lässt, aber alle erstmal ohne triftigen Grund. Das trifft eigentlich nur auf Ringrichter Woods zu, der ja mit seinem ja speziellen individuellen Gedankengut bei der WWE nicht gut ankam, was Corona und Infektionen betrifft. Und daher hat die WWE da auch die Reißleine gezogen. Das kann man nachvollziehen, das muss man nicht nachvollziehen, aber das hatte auch einen Grund und der sich auch irgendwo dann auch berechtigt, so eine Entlassung durchzuziehen. Aber dann gab es natürlich auch andere Wrestler, die man auch einfach entlassen hat, weil man keine Verwendung dafür gefunden hat. Und das ist jetzt ein Thema, das, worüber ich ein bisschen länger reden möchte, weil es auch wichtig ist zu verstehen, warum die WWE überhaupt Wrestler entlässt. Zunächst da vielleicht mal ein kurzer Rückblick auf andere entlassene Wrestler. Also meistens hat es immer die getroffen, für die die WWE keine Verwendung gefunden hat. Natürlich musste auch der Marktführer durch Corona einige Absätze machen und das bedeutet wiederum, dass man auch Leute entlassen musste. Da gab es die Riesenentlassungswelle vor fast genau einem Jahr und da war das alles sehr, sehr tragisch. Aber die meisten Wrestler, die da so entlassen werden und die dann irgendwann auch eine Nachfolge-Promotion finden, die sind ja dann immer alle nicht so sehr begeistert von dieser Entlassung und haben auch öffentlich Kritik geäußert. Das war zum Beispiel auch mit Hardy. Klar spielt da immer auch noch so eine kleine persönliche Sache mit, deswegen darüber soll es gar nicht gehen, sondern es sollte dabei auch irgendwo darum gehen, die Unzufriedenheit mancher Wrestler bei der WWE. Und das bedeutet einfach auch irgendwo verschwendete Zeit. Und das ist genau das Stichwort verschwendete Zeit. Viele Talente holt die WWE. Sie haben in der letzten Zeit sehr, sehr viele Talente sich geholt und im Performance Center konnten die sich gut entwickeln. Es waren teilweise wirklich Talente mit großartiger Zukunft, denen Großartiges vorhergesagt wurde, aber man hat für diese einfach keine Verwendung gefunden. Und warum ist das so? Naja, es hat sich auch sehr viel entwickelt. Früher war es mal bei WWE so gewesen, dass NXT die Nachwuchsliga war. Das ist sie auch heute noch, aber in anderer Form. Denn NXT hat sich mittlerweile zu einem eigenen, oder finde ich, zu einem eigenen Produkt entwickelt. Ein Produkt, das nicht immer noch oder nicht nur dem Titel einer Nachwuchsliga gerecht wird, sondern auch schon fast einer eigenen, wie man fast sagen, Promotion. Und deshalb hat man da auch mittlerweile NXT-Champions gefunden, die nicht immer noch den Weg ins Main-Roster finden. Und früher, um die Personalie mal zu nehmen, Finn Balor, er war ja auch ein NXT-Champion, der dann später den Weg ins Main-Roster gefunden hat, als er den Titel an Kevin Owens verloren hatte. Und so war das eigentlich auch immer gewesen. Und bis zuletzt gab es dann auch mal wiederum Champions, die nicht den Weg ins Main-Roster gefunden haben. Um da mal ein paar Namen zu nennen, das war zum Beispiel Tommaso Ciampa oder Johnny Gargano. Das sind Namen, die dann auch bei NXT geblieben sind. Und warum? Das war Triple H zum Beispiel auch ganz klar, weil sie im Main Roster nie eine Chance gehabt hätten, sich zu entwickeln. Die Entwicklung ging weiter bei NXT und der Bruch zwischen diesem Credo, dass man NXT Champions bzw. NXT Talente ins Main Roster holt, was man natürlich zwar immer noch macht, aber nicht mehr so in diesem Ausmaß, war bei der Survivor Series, als NXT als eigener Brand aufgetreten ist und angetreten ist. Und da habe ich zwar noch keine Kolumne geschrieben, aber da wäre sinnbildlich meine Kolumne dazu gewesen, dass NXT zu einem Produkt geworden ist und nicht mehr nur zu der Nachwuchsliga, den sich die WWE wünscht. Und deshalb hat man auch Leute wie Finn Balor wieder zu NXT zurückgeschickt. Das muss man einfach so hart sagen. Finn Balor hatte Großes vor bei WWE, war Universal Champion, da kam eine Verletzung dazwischen und danach war es aus für ihn. Er war vielleicht mal in der Uppercard, aber für mich war es ein stinknormaler Midcard-Wrestler. Und er ist irgendwo dann hängen geblieben. Und dann hat man keine Verwendung mehr für ihn gehabt und man hat gesehen, ach ja, der funktioniert ja vielleicht bei NXT besser. Hat er auch und wurde dann auch gleich wieder Champion. Und es geht nicht darum, dass ein Wrestler Champion werden muss, um seinen Anspruch im Main Event oder im Main Roster, Entschuldigung, gerecht zu werden, aber es muss einfach wirklich klar sein, dass ein Wrestler im Main Roster angekommen ist. Und das hatte ich bei Finn Balor nie. Das habe ich nie bei ihm gedacht. Und dem einzigen, dem man das wirklich zugetraut hat, das war Kevin Owens. Und selbst Sami Zayn ist für mich trotz auch, dass er jetzt ein bisschen erfolgreicher ist als die letzten Jahre, immer noch nicht als Main-Roster-Kandidat angekommen. Für meine Verhältnisse zumindest. Und das zeigt einfach, dass, wie gesagt, NXT zu einem eigenen Produkt wurde und dass Talente nicht immer nur noch ins Main-Roster gehen müssen. Aber wie kann man dem jetzt entgegenwirken? Und das ist genau der Punkt, den ich da mal anknüpfen möchte. Man könnte theoretisch es machen wie All Elite Wrestling. Mit All Elite Wrestling hat WWE einen sehr, sehr großen Konkurrenten bekommen. Warum? Denn die machen im Moment mehr richtig als der Marktführer. Und was machen sie denn richtig? Das muss man sich jetzt mal überlegen. Wenn wir uns Wrestler angucken, die von WWE gehen und dann bei der AEW einen guten Arbeitgeber finden, die kommen vielleicht nicht alle gleich ins Main-Roster oder spielen eine große Rolle. Natürlich gibt es da welche wie Neville, also Pac, der jetzt eine größere Rolle spielt, aber es gibt auch andere Kandidaten, die dann vielleicht auch erstmal, die jetzt nicht unbedingt bekannt waren bei WWE, die jetzt erstmal nur in der Midcard oder auch erstmal nur sich entwickeln wollen. Und dafür hat die AEW zwei Shows entwickelt, die jetzt sogar nochmal ein bisschen aufgefrischt werden, sage ich mal, durch ein paar Main-Event-Kandidaten vielleicht. Aber mit Dark und Dark Elevation hat man viele, viele Matches in einem, ja, an einem Tag oder einer Nacht, wo sich diese Talente entwickeln können. Und das Gute ist an diesen fast über 10 Matches an einem Tag, dass trotzdem diese Formate wie Dark oder Dark Elevation von dem Publikum und von den Zuschauern gut angenommen wird. Und dann fühlen sich auch die Wrestler bestätigt und wresteln auch bei solchen, Nebenshows ganz gerne. Anders wiederum würde ich jetzt behaupten, dass man, wenn man bei WWE mal die Nebenshow Main Event nimmt, die immer vor Raw stattfindet, wo zwei Matches kommen, diese würde ich wiederum nicht als so sehr interessante Show bezeichnen und dahingehend dann auch als Wrestler mich nicht unbedingt wohlfühlen. Also das Ziel könnte theoretisch sein, dass man bei WWE eine Nebenshow entwickelt, die für Main-Roster-Kandidaten ist und die man da etablieren kann, die vielleicht jetzt im Moment noch nicht den Schritt für die Flaggshow gehen können. Das wäre so mein Gedanke. Und da kann ich ein Beispiel geben für die Leute, die sich jetzt vielleicht darunter nichts vorstellen können. New Japan Pro Wrestling, ja, ich nehme das sehr oft, aber sie machen eben auch viel richtig, sie machen auch viel falsch, das will ich auch dazu sagen, aber es gibt auch, was sie viel richtig machen und das ist die Ausgabe von New Japan Pro Wrestling Strong. Da veröffentlichen wir immer die Results am Freitag und diese Show ist hauptsächlich mit Amerikanern besetzt Und diese Show hat mittlerweile sich etabliert und es sind Fäden zwischen vielen Amerikanern entstanden und man ist sogar so weit gegangen, dass man jetzt einen eigenen Titel für die Show eingeführt hat. Früher war es immer so, es gab den New Japan Cup und es gab den New Japan Cup USA schon seit 2 Jahren. Und der New Japan Cup USA berechtigte den Gewinner für ein Match gegen den IWGP US Heavyweight Champion. Das ist im Moment Jon Moxley, also auch schon ein hochkarätiger Wrestler, was man natürlich auch akzeptiert als Wrestler. Aber nicht nur das, denn es hat nicht gereicht, denn es gibt jetzt den Strong Openweight Champion und der war gleichzeitig auch der New Japan Cup USA Gewinner. Das ist im Moment Tom Lawler, der es gewonnen hat und der jetzt auch den Titel rechtmäßig hält und wo es jetzt auch wieder ein bisschen mehr Spannung gibt. Also, New Japan hat es richtig erkannt, dass es für ihre Show reizvoller wäre, sowohl für Wrestler als auch für Zuschauer, wenn sie da einen Titel sich, ja, wenn sie der Show einen Titel hinzufügen, worüber die Wrestler auch kämpfen können. Und da hat man mit dem Strong Openweight-Titel einfach das perfekte. Den perfekten Titel und vor allen Dingen das perfekte Maß gefunden, dass diese Show auch weiterhin beliebt ist. Und genau sowas sollte die WWE auch einführen. Eine Nebenshow, Main Event kann man meinetwegen komplett weglassen, eine Nebenshow, die besser ist. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Kolumne gesagt, dass es eine Show braucht, die besser ist als nur Main Event, die den Main-Roster-Kandidaten eine Chance gibt. Die kann am Samstag zum Beispiel kommen, das muss nicht unbedingt sein, das kann auch an einem anderen Tag sein, wo man auf jeden Fall Main-Roster-Kandidaten gegeneinander antreten lässt. Und der, dem die WWE den besten Schritt zutraut, der kann dann der Champion dieser Nebenshow werden und nach einiger Zeit, wenn er ihn verliert, vielleicht ins Main-Roster in die Flaggshows Raw und SmackDown aufgenommen werden, so wie es früher bei NXT der Fall war mit dem NXT-Champion und dem Verlust und dann dem Aufstieg zum Main-Roster. Also könnte man das theoretisch so tun und dann wäre man bereit, diesen oder diesem Wrestler auch eine gute Zukunft zu versprechen, wenn ich das mal so nennen darf. Und das hat man bis jetzt verpasst und man will natürlich trotzdem als Marktführer, das verstehe ich auch, eine gewisse eigene Identifikation, einen eigenen Fußabdruck hinterlassen und will sich da nicht hinstellen lassen als jemand, der sich vielleicht da was abgeguckt hat. Da wird es dann auch wieder genug Leute geben, die dann sagen, dass sie die sich das entweder von Japan oder von AEW abgeguckt haben. Aber es würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man mehr Zuschauer generieren würde. Und die sinkenden Zuschauerzahlen, die kommen ja auch von nicht irgendwo her. Also man kann theoretisch auch das Konzept ändern, dass man nicht immer nur Part-Time-Wrestler zurückkommen lässt, sondern dass man einfach auch Leute zurückkommen oder Leute die Chance gibt, die jetzt vielleicht im Performance Center arbeiten. Und man sieht einfach jetzt an der Entlassungswelle mit den 6 Wrestlern, um mal ein Paar zu nennen, wie zum Beispiel Jessamyn Duke, Ezra Judge, Skylar Story. Das sind alles Talente, die man verpflichtet hat und die keine Chance hatten jetzt oder für die die WWE keine Verwendung hatte. Klar, die wären jetzt zum Beispiel nicht in so eine Art Nebenshow fürs Main Roster gekommen, aber dadurch, dass sich das vielleicht dann auch ein bisschen auffüllt und viele NXT-Talente dahingehend dann auch aufsteigen, hätte man sie dann auch verwenden können. Was natürlich ein positiver Fortschritt ist, ist mit NXT UK, da fühlen sich natürlich auch viele wohl. Und das ist für so auch für so Talente aus dem europäischen Raum sehr gut, wenn sie sich da entwickeln können. Und man sieht ja auch für die Leute, denen die WWE eine gute Zukunft voraussagen, dass diese dann auch bei NXT auftreten können. Das hat man mit Imperium, mit den deutschen Wrestlern und auch Walter als österreichischen Wrestler sehr gut gemacht. Aber man hatte zum Beispiel Alexander Wolf aus diesem Stable, ja, herausgenommen und hat ihn entlassen. Und Alexander Wolf war ja zum Beispiel ein Kandidat, der sich auch mal für SmackDown beworben hat bei Sanity. Die waren ja kurz aufgestiegen und es war aber auch so schnell, war es auch dann gleich wieder vorbei. Aber man hat bei ihm trotzdem gesehen, dass er das Zeug hat, im Main Event, also nicht im Main Event, aber im Main Roster berechtigt zu sein. Und das hat man jetzt verworfen. Das finde ich persönlich sehr schade. Er war eigentlich bei NXT UK dann gut aufgehoben. Er war auch, denke ich mal, würde ich mal behaupten, sehr zufrieden damit. Und ich würde aber auch behaupten, dass jeder andere Wrestler bei NXT UK sehr zufrieden ist, weil er auch natürlich weiß, dass es im Main Roster sehr schwierig für jeden sein würde, sich da durchzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass NXT UK die Dauerlösung sein wird, denn man braucht trotz allem einen gewissen Anreiz für viele Wrestler, dann auch irgendwann mal aufzusteigen. Das ist keine Gehalts- oder finanzielle Frage, sondern da geht es einfach um die Aufstiegschancen, um die Talententwicklung. Und ich streite nicht ab, dass WWE eine super Arbeit leistet im Performance Center. Die machen sehr, sehr gute Leistungen und sie haben sehr, sehr gute und viele Trainer mit Erfahrung, die auch selber schon mal bei der WWE langjährig gewrestelt haben. Aber es braucht trotz allem diesen Anreiz für die Talente, dass sie sich auch weiterentwickeln können. Denn die Praxis darf nicht nur im Training sein, sie muss dann auch in eine Show umgesetzt werden. Das macht man mit NXT UK jetzt quasi richtig, aber es sollte dann auch eben für die WWE dann auch noch oder für die Wrestler bei der WWE weitergehen und eine kleine Verschiebung sein. Finn Balor würde in so einer Show, in so einer Nebenshow, Schritt fürs Main Roster sehr, sehr gut passen. Ich meine, man hat mit Neville damals, also Pac, damals bei Tour 5 Live ihm eine super Rolle gegeben, hat es dann natürlich am Ende leider ein bisschen versaut, aber da war er gut aufgehoben erstmal und er war ja dann sogar bereit für den Schritt wieder ins Main Roster. Aber dann kam natürlich auch etwas Persönliches dazwischen. Das ist natürlich dann auch immer schade. Aber man sieht trotz allem, dass es klappt. Aber im Endeffekt ist es so, dass sowohl Tour 5 Live als auch NXT UK für mich nicht ausreichen, um Talente zu entwickeln. Ich meine, man hat es jetzt schon gemacht, dass man eine Show gegründet hat, die nur für Cruiserweights ist, damit diese nicht den Platz in der Show von Raw oder SmackDown wegnehmen, dass die auch eine Chance haben. Das fand ich sehr nett und fand ich auch gut, dass sich das dann für die zumindest eine Perspektive besteht, aber am Ende geht es dann trotzdem vielen Wrestlern so, dass sie dann unzufrieden sind und dass dann einfach auch irgendwo die Perspektive fehlt, wenn du in dieser Show wrestlest. Natürlich darfst du als Arbeitnehmer oder gerade im Wrestling-Business nicht so viel Anspruch stellen, denn du bist ja auch in gewisser Weise ein Schauspieler, der sich irgendwo ansteht und der nach Drehbuch arbeiten muss und der dann eher keine Fragen stellt, wenn er sein Geld bekommt, sondern das durchführen muss, was ihm vorgetragen wird. Aber dennoch sind es alles nur Menschen und jeder, denke ich, hat seinen Anspruch, der Beste zu werden. Und wenn das einem verwehrt bleibt, dann wird man auch öfters mal frustriert sein. Und deswegen glaube ich auch, dass es da eben manchmal den Wechsel gibt. Für die Wrestler, die jetzt bei WWE entlassen worden sind, glaube ich nicht, dass dass für diese Wrestler der Weg vorbei sein wird. So eine Personalie wie Ryback sollte es eigentlich nicht nochmal geben, weil man muss jetzt einfach sagen, früher war die Perspektive nicht so gut wie jetzt, denn jetzt hat man mit All Elite Wrestling einen guten Konkurrenten, der gerne auch solche Wrestler mit Kusshand nimmt, weil man einfach sieht, was sie eigentlich für gute Talente sind. Und man sieht es an Jon Moxley, der sehr unzufrieden bei WWE war und der jetzt die absolute Main-Event-Rolle bei AEW eingenommen hat. Also dahingehend kann man sich schon sicher sein, dass die bei AEW sicherlich eine Rolle spielen werden. Auch wenn ich zum Beispiel hoffe, dass so jemand wie Alexander Wolf bald in Europa mal wieder jetzt vermehrt auftreten wird. Und ja, die Ringrichter, das wäre ja auch nochmal so eine Sache, die finden natürlich auch irgendwo wieder, fassen irgendwo wieder Fuß. Aber erstmal ist es so, dass man jetzt perspektivisch gesehen bessere Möglichkeiten hat, irgendwo hinzugehen als früher. Denn AEW ist, früher hatte man theoretisch noch Ring of Honor gehabt. Aber die AEW ist dann trotzdem nochmal eine eigenständige Liga, die trotz allem nicht die größte Indie-Liga ist, sondern trotzdem wieder über dem Maß hinaus eine Liga anbietet, die dem nicht vielleicht von WWE gerecht wird, aber zumindest darunter eine, ja, wie ich schon gesagt habe, gute Perspektive bietet für die Wrestler. Und Deswegen glaube ich auch, dass die Wrestler, die jetzt entlassen worden sind, auch jetzt nicht zuletzt Velveteen Dream, ich meine, da gab es dann auch Probleme. Ich denke, die Leute, die das damals verfolgt haben, wissen, was das für Probleme waren. Das muss jetzt hier nicht weiter benannt werden. Dass das so jetzt eingetreten ist, ist natürlich schade, weil Patrick Clark natürlich ein super talentierter Wrestler war, der durch Tough Enough zur WWE gekommen ist, aber auch er wird wieder Anschluss finden. Und mit ihm hatte man eigentlich bei der WWE einiges vorgehabt. Er war North American Champion gewesen. Er war sogar vom Sprung zum Main Roster. Das hätte ihm die WWE sogar zugetraut. Aber das hat man dann nicht gemacht. Gut, das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen schade, aber das ist eben so. Und auch er wird sich da ein bisschen, ja, vielleicht ärgern, aber auch dann letztendlich einen guten Weg finden, woanders Fuß zu fassen. Und was jetzt eher nicht mit dieser Entlassungswelle zu tun hat, ist dann die Entlassung von Raw-Kommentator Adnan Virk. Er ist ein Sportkommentator, der vieles schon gemacht hat. Er war beim MLB Network, beim NFL Network tätig, bei DAZN und ist deshalb auch kein Verlust für die US-Sportwelt. Aber man hat sich dazu entschieden, ihn eben als Raw-Kommentator eben dann zu wechseln. Und heute kam dann die News eben von uns, dass jetzt schon ein neuer Kommentator gefunden wurde. Ich meine, das haben wir jetzt zwar natürlich nicht mehr hier in dem Verlauf stehen, dass das Thema wird, aber das ist einfach jetzt gerade aktuell reingekommen, deswegen möchte ich das nochmal ganz kurz aufgreifen, denn man hat den UFC und Bellator-Kommentator Jimmy Smith verpflichtet als Haupt-Raw-Kommentator, dass er eigentlich Adnan sein sollte, aber mit ihm hat man eben aufgehört im beiderseitigen Einverständnis. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass es nicht nur von einer Seite kam. Und man hat jetzt passenden Ersatz gefunden. Nicht, dass man jetzt dachte, dass das jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert. Ich zum Beispiel war einer, der gedacht hat, dass jetzt erstmal auch die Interimslösung mit Tom Phillips kommen wird. Aber so, was die News eben sagen, war Jimmy Smith natürlich auch schon einige Zeit bei WWE aktiv. Er war im Expertenpanel von NXT TakeOver, in der Pre-Show von NXT TakeOver Stand and Deliver. Und war vor allen Dingen schon längere Zeit mit Michael Cole unterwegs und hat dann auch ein bisschen so gelernt, um bald als Kommentator einzusteigen. Das ist natürlich auch eine gute Herausforderung für ihn jetzt da anzufangen und ich glaube auch, dass er das gut schaffen wird. Es ist natürlich schade um Adnan, weil er sehr beliebt war bei einigen Sportfans, weil wenn man sich den amerikanischen Raum anguckt, da sind ja sehr viele Baseball- und Football-Fanatiker dabei und daher kannte man das gut und das war eigentlich eine gute Lösung für Raw, wenn jetzt so jemand wie Michael Cole jetzt für diese Show fehlt. Aber so ist es eben, er ist jetzt entlassen worden. Ich glaube nicht, dass das im Zusammenhang jetzt mit der Entlassungswelle steht, aber es war auf jeden Fall. Ja, man hat passenden Ersatz erstmal gefunden und mit ihm jetzt auch die beste Lösung, glaube ich, für Raw und für Corey Graves und Byron Saxton gefunden. Deswegen da erstmal auch keine Kritik. Worüber eben das letzte Thema gehen sollte, war, dass man bei WWE grundlegend was ändern sollte an der Talentpersonalie und an der Weiterentwicklung solcher Talente. Dazu habe ich jetzt eigentlich genug gesagt. Falls ihr dazu noch was sagen wollt, einfach in die Kommentare oder gerne auch übers Kontaktformular. Ich sag's nochmal dazu, dass ihr euch damit beteiligen könnt. So, das soll es erstmal gewesen sein für diesen Podcast heute. Wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen wird er kommen. Wir wissen noch nicht, wann der nächste starten wird. Wir werden euch rechtzeitig Bescheid sagen. Falls ihr mitmachen wollt, wie gesagt, schreibt es uns einfach, dann machen wir das so. Und ihr bekommt dann auch von uns rechtzeitig die Themen gesagt, damit ihr wisst, was euch erwarten wird. Und für die nächste Zeit kann ich euch schon mal sagen, lest die Kolumnen durch, die wir immer ein bisschen verfassen. Die haben auch dann irgendwo dann bilden für uns dann auch immer eine Grundlage, so einen Podcast dann irgendwann zu veranstalten. Falls ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Anregungen habt, Kritik, dann könntet ihr uns natürlich auch senden. Dafür sind wir immer gerne offen und wollen natürlich auch für euch das Bestmögliche anbieten. Natürlich wird sowas wie ich, dass ich jetzt hier alleine moderiere oder rede, besser gesagt, nicht einem Podcast gerecht, das ist klar. Aber wir wollten erst einmal gucken, ob überhaupt für euch das Interesse so besteht. Und wenn es für euch so klar geht, dann könnt ihr uns ja gerne anschreiben und dann machen wir das zusammen unter meiner Moderation dann eben und dann versuchen wir da was Gutes bei, dass da was Gutes bei rumkommt. Und wie gesagt, wir werden uns dann in nächster Zeit mal wieder hören. Wir können noch nicht genau sagen, wann, aber es gibt natürlich auch wieder, also am besten ist es, wenn es einen Zeitraum findet, wo man einfach auch viele Themen zu besprechen hat. Das hat sich jetzt im Mai natürlich angeboten, weil der Covid-19-Ausbruch in Japan war, die Entlassungswelle bei WWE. Also sowas sind dann auch gute Themen für so einen Podcast, wo man dann auch seine Meinung dazu sagen kann. Also das war's jetzt erstmal für diesen Podcast. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch den anhört. Genießt die Zeit jetzt noch und bleibt dem Wrestling treu. Ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.